Liebe Freunde, wir hatten das Vorrecht, von Mitte September bis Mitte Oktober auf Teneriffa zu sein. Und als wir dann so hochgefahren sind zum Teide, der ja der höchste Berg Spaniens ist, mit 3700 Metern, wir waren nicht ganz oben, aber auf der Hochebene 2300 Metern, dort gibt es unglaublich schöne Touren zu laufen. Wir machten Pause und ich sah in weiter Ferne einen Atompilz hochsteigen, bis mir klar wurde, das ist La Palma und das ist der Vulkan dort. Und bei der Lesung, die wir gehört haben, Berge wanken und so, denke ich mir, was würden jetzt Leute empfinden, was würde jemand aus La Palma empfinden, wenn er jetzt diese Lesung gehört hat? Und da denke ich mir, ja, ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Was ist in unserer Zeit los? In Indonesien scheint es jetzt auch wieder einen Vulkanausbruch gegeben zu haben. Und das mit Corona und so, in welcher Zeit leben wir? Und manchmal, ja, habe ich es auf dem Herzen, vielleicht mancher von euch auch, das sagt, du Herr, komm und mach dem ein Ende. Herr Jesus, in welcher Zeit leben wir? Was ist das, was so unser Herz so stark berührt und fragen lässt, wohin das alles noch führen soll? Und so werden sich manche Leute auch in La Palma fragen, oh Herr, komm, mach ein Ende. Und jetzt leben wir in dieser Zeit und wir gehen auf dein Fest zu und wir brauchen es, dass du zu uns redest. Und so gib mir ein Wort für mein Herz heute Abend und ein Herz für dein Wort. Amen. Vor 2 Wochen war ich ja schon mal hier und da ging es um ein Wort. Ihr wisst es noch? Warten. Und ich hatte gesagt, es gibt da unterschiedliches Warten, ein qualitativ auch hochwertiges Warten auf den Herrn. Und heute ist es im Grunde genommen die Fortsetzung, kann ich so sagen, aus einem Text, der dem zweiten Advent zugeordnet ist. Und ich lese aus Jakobus 5, die Verse 7 und 8. So seid nun geduldig, Brüdern und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Der Bauer wartet. Ich will mal heute so beginnen. Wir warten ja auch oft und viel. Wir wählen eine Telefonnummer und es ist besetzt. Wir wählen ein zweites Mal und es ist immer noch besetzt. Beim dritten Versuch, es läutet, 7 Mal warten. Dann nimmt jemand ab. Endlich. Anmeldung beim Arzt. Oh, warten Sie bitte einen Moment. Ja, Montag in 3 Wochen um 10.30 Uhr. Warten, warten, da geht man dann hin. Man kommt ins Wartezimmer und was macht man da? Warten. Mal kürzer, mal länger, 1 Stunde. Endlich hört man seinen Namen. Gehen Sie bitte in Zimmer B3. Warten. Endlich ist der Arzt da. Der entscheidet dann, dass man zum Röntgen muss. Gehen Sie bitte da hinein und warten Sie, Sie werden da abgeholt. Warten. Wie viel Zeit warten wir eigentlich in unserem Leben? Und das ist ja nur ein Beispiel so. Warten. Wir warten an der Bushaltestelle, wir warten auf dem Bahnhof, wir warten auf den verspäteten Zug. Wir warten im Zug, dass er ankommt. Auf der Strecke von Augsburg nach München kommt es immer schon mal vor, dass er 20 Minuten steht und man wartet. Und wenn man Glück hat, wird einem auch gesagt, warum man wartet. Das hilft einem nur nichts. Weil es irgendeine betriebliche Störung oder sonst was gibt. Also auch da wartet man. Warten auf ein Taxi. Warten, dass man beim Aldi, Lidl, Netto, Norma an die Kasse kommt. Warten. Warten auf jemand, der sich verspätet. Warten auf eine Nachricht vom Arbeitsamt. Warten, warten, warten. Da kennen wir uns aus. Manchmal sollte man noch warten. Manchmal muss es uns sehr schnell gehen. Allerdings, ein großer Elektronik-Großhandel kann warten darauf bis Februar nächsten Jahres, bis dann endlich bezahlt wird. Die warten offensichtlich. Und dann wartet man vielleicht nicht, um dieses oder jenes zu kaufen. Man sollte eigentlich warten, bis man es gespart hat, angespart hat. Nein, man nimmt lieber einen Kredit auf. Vielleicht wäre es günstiger, gewartet zu haben. Und dann gibt es jenen jungen Mann, jenen Mann, der auch seinen kleinen Acker gut vorbereitet, gepflügt und eingesät hatte. Er wunderte sich nur nach ein paar Wochen, dass die Saat nicht aufging. Bei seinem Nachbarn sah er schon kräftigen Wuchs. Von Tag zu Tag wurde seine Geduld geringer. Er konnte vor Sorge nicht mehr schlafen. Schließlich hatte er eine wahnwitzige Idee. Er lief zu seinem Feld und begann, die kleinen, zarten Halme etwas in die Höhe zu ziehen. Das war natürlich eine mühsame Arbeit, aber schließlich war er fertig. Er traf unterwegs seinen Nachbarn, sagte ihm, dass er seinem Korn beim Wachsen nachgeholfen hätte. Neugierig geworden, liefen sie zu seinem Feld und sahen alles zerstört und verwelkt, da unser Mann die Frucht entwurzelt hatte. Hätte er doch gewartet. Eltern denken manchmal, hätte unsere Tochter doch noch gewartet. Gott hat gewartet. Es heißt im Neuen Testament, bis die Zeit reif war, bis der Kairos kam, dieser rechte Augenblick, um auf diese Welt zu kommen. Und dann heißt es in Galater 4, als die Zeit erfüllt war, kam er. Warten. Und jetzt sollen wir wieder warten. Heute in Fortsetzung von unserer letzten Geschichte, den fünf Mädchen, die genug Öl hatten und den fünf Mädchen, die zu wenig Öl hatten, bis der Bräutigam kam. Wir sollen also wieder warten. Aber auch heute geht es darum, dieses Warten soll eine Qualität haben. Eine ganz gewisse Qualität. Und deshalb werde ich jetzt mich stark stützen auf den zweiten Teil, also auf den Vers 8 von Jakobus 5. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen. Meine Mutter nahm Chorodin. Gibt's das noch? Ich weiß nicht, was das bewirkt hat bei ihr. Sie hat es gebraucht, meinte sie jedenfalls. Ja, gut. Also, Chorodin ist so ein Herzmittel, da wird das Herz gestärkt. Um das geht's nicht. Es ist also keine Werbeveranstaltung für irgendein Medikament, sondern es geht um etwas anderes. Und da erzähle ich euch zunächst von einem Buch von Pöllersbach. Kennt ihr sie? Also eine sehr interessante Schriftstellerin. Frau im Zorn heißt dieser Roman, den sie geschrieben hatte. Frau im Zorn. Sie berichtet von zwei Brüdern, Pierce und Tom. Amerikanischer Bürgerkrieg 1865. Pierce hat gekämpft für den Süden in Amerika, kehrt zurück und geht unverdrossen an den Wiederaufbau seines Besitzes Malvern in Virginia. Sein Bruder Tom hat für den Norden gekämpft, ausgemergelt, fast verhungert, kehrt er zurück. Die Welt ist anders geworden. Nur die Prägung der Leute, die Verhaltensmuster sind immer noch da. Sie sind einfach zu stark. Und diese genaue Zuordnung von Schwarz und Weiß ist immer noch gegeben. Schwarz und Weiß. Man ist immer noch in diesem Denken gefangen. Tom wird gesund gepflegt von einer der beiden Schwestern, Bettina in Georgia, Tochter eines alten englischen Obersten und einer Farbigen. Sie zählen als Nigger, obwohl sie nicht schwarz sind, sondern braun. Trotzdem, sie ist eine Niggerin. Tom verliebt sich in Bettina. Sie bekommen Kinder und Tom muss Bettina Jahre bestürmen, sie doch zu heiraten. Und dann müssen sie von Malvern weg, deswegen. Jahre später besucht sein Bruder Pierce ihn. Sie reden miteinander. Tom erzählt, wie er zur Freiheit des Denkens kam, wie er seine Frau liebt und wie er die Kinder liebt. Aus allen Knöpflöchern spürt man die Wertschätzung gegenüber seiner Frau. Und wie er fasziniert ist von ihrem Wesen und von dem Shalom, den sie ausstrahlt und von dem Shalom, den Frieden, den er durch sie bekommen hat. Und dann soll Pierce erzählen. Er redet von Malvern, vom Universitätsbesuch seines Sohnes, von Viehzucht und von Pferden. Und dann kommt es zu dieser Frage, die ganz entscheidend ist und entscheidend auch für mich war und mich sehr stark berührt hat. Tom fragt seinen Bruder Pierce: Wo ist dein Herz, Pierce? Wo ist dein Herz? 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 Sein Bruder Pierce antwortet: Ja, Tom, das weiß ich nicht. Er wollte sein Herz öffnen, so schreibt hier in diesem Roman Tolles Back, wusste aber nicht wie. Er hat es auch sich selber seit so langer Zeit nicht mehr geöffnet. Er lächelte seinem Bruder zu. Manchmal frage ich mich, ob die vielen Mühe mit Feldern und Pferden und Gebäuden und all den tausend Dingen, die nun einmal zu einem Besitz wie Malvern gehören, nicht gerade mein Herz ausgedörrt hat. Ein Mann, Tom, auf der Suche nach dem Herzen seines Bruders. Und er konnte es nicht finden. Und man spürt, das machte ihn traurig. Und was meint er damit? Er hatte den Eindruck, das Eigentliche seines Bruders, das Zentrum seines Wesens, das, was seinen Bruder ausmacht, nicht mehr erkennen zu können. Mir scheint in vielen problematischen Beziehungen von Menschen heute hier der Grund zu liegen, das Herz des einen ist nicht sichtbar. Es ist mir oftmals gegangen, Begegnungen mit Menschen. Wo bist du, Mensch? Wo ist dein Herz? Ich sehe dich zwar vor mir, aber ich sehe dich trotzdem nicht. Wer bist du? Vielleicht mag es gerade eine Gefahr für die Männer zu sein, die ganz viel mit Zahlen, Statistiken, Erfolg, Stärke umgehen müssen, Souveränität, so wie John Wayne. Eine Ärztin, unsere Hausärztin in Maisach, wo ich mal Pfarrer war, hat uns das mal erzählt, dass ihr Mann kam und ihr erzählt hat, ja, er ist wieder befördert worden, jetzt verdient er so und so viel und das und jenes und so, und er wollte ganz einfach offensichtlich bewundert werden. Und für sie war das vollkommen egal. Sie hat in dem Moment sein Herz nicht sehen können, weil für ihn ganz anderes wichtig war. Aber für sie war wieder das Herz wichtig. Wo bist du, mein Ehemann? Ich sehe dich nicht mehr. Wo ist dein Herz? Ich war oft auf der Suche nach dem Herzen eines Menschen. Manchmal habe ich gedacht, wenn ich jetzt mitbekäme, wie ein Mann seiner Frau eine Liebeserklärung macht, dann würde ich ein bisschen was davon sehen. Oder wenn ich miterleben würde, wie ein Mann über das redet, was nicht gelungen ist. Dann würde ich ein bisschen von seinem Herzen sehen. Wenn ich spüre, er kämpft damit. Und es macht ihm etwas aus. Dann könnte ich ein bisschen was von den Gefühlen entdecken, die da sind. Und mancher hat seine Gefühle, erkennt seine Gefühle gar nicht. Das kriegt meine Frau als Paar- und Familientherapeutin immer wieder mit, dass einer von den beiden irgendwo mit Gefühlen nicht umgehen kann und seine Gefühle nicht sieht und erkennt. Und Jakobus sagt, stärkt eure Herzen. Und das, denke ich, ist das, was er uns aufs Herz legen will. Mit dem stärkt eure Herzen. Nehmt euch selbst wahr, wer ihr seid. Werdet euch klar über eure Gefühle, eure Empfindungen. Reflektiert nicht nur über Äußeres und Zahlen und wie auch immer, sondern nehmt wahr und versucht das auch zu artikulieren, wie es euch innerlich damit geht, was das mit euch macht. Erzählt von Freude, erzählt von Trauer, erzählt von Enttäuschung, erzählt von Bitterkeit, die vielleicht in euch ist, und geht nicht darüber hinweg. Und seid auf diese Weise einfach der oder diejenige, die so ist und die damit auch nicht hinterm Berg hält. Rede über deine Verletzungen. Rede über das, wo du enttäuscht bist. Rede über das, wo du glücklich bist. Ja, und tausche das aus. Und wenn hier Jakobus noch im Blick auf das Kommen des Herrn davon redet, stärkt eure Herzen, dann knüpfe ich an das an, was ich das letzte Mal gesagt habe. Nehmt Jesus in den Blick, denkt über ihn nach, was er für euch getan hat. Schaut euch ein Bild von ihm an, wie auch immer. Schaut euch die Serie The Chosen an. Kennt die jemand? Ich bin da neuerdings draufgestoßen, jetzt auch durch andere, wie Jesus da dargestellt ist, so unglaublich menschlich. Im Gegensatz zu diesem alten Film, das erste Evangelium Matthäus, ich weiß nicht, ob den noch jemand kennt, wo Jesus sehr unnahbar entfernt dargestellt worden ist. Aber hier, da ist er so ganz menschlich. Denkt über diesen Jesus nach, wie er über euch denkt. Wenn ihr diesen Jesus da wahrnehmt, der ein Herz für euch hat, der ein Herz für dich hat, und so damit umzugehen, im Blick auf Weihnachten. Herr, du bist der meine Ängste kennt. Du bist der meine Bitterkeit kennt, wo sie auch immer herkommt. Kann schon, die Gründe liegen vielleicht ganz weit in der Kindheit. Aber sie ist immer noch da und bewegt mich. Manchmal stärker, manchmal weniger stark. Herr, ich kann offen sein vor dir. Du hast ein Herz für mich. Und ich darf mich dir zuwenden und sagen, ich brauche dich und ich freue mich, dass du da bist. Ich könnte jetzt geredet haben für die Wichtigkeit von Brot für die Welt. Ist ja eine Aktion, gerade in der Adventszeit. Geben ist seliger als nehmen. Es ist eine gute Aktion. Die Kirche braucht Leute, die diese unterstützen. Aber hier rede ich einfach vom Herzen. Vielleicht habt ihr auch ein Stück mein Herz entdeckt, in dem allem, was ich sage. Über das Herzen zu reden und vom Herzen her zu reden, ist bisweilen viel schwerer. Es gab mal eine Action in Amerika, wo Männer zusammengekommen sind in Stadien und ihre Unsensibilität bekannt haben, ihre Untreue, das Verlassen ihrer Kinder bereut haben, ihren gelebten Rassenhass, dass ihr Umgang mit Pornografie, Übergriffe auf Frauen bekannt haben vor Gott. Und damals der damalige Präsident Bill Clinton sagte, er redete damals von der Ernsthaftigkeit dieser Leute, diese Ernsthaftigkeit wollte er nicht anzweifeln. Diese Bewegung ist ins Stocken geraten und ist auch irgendwo schiefgegangen. Aber die Männer haben etwas entdeckt damals. Dass sie eine Seite ihres Daseins überhaupt nicht gelebt haben. Und sie haben sich dann dazu bekannt und haben sich ihr Herz geöffnet. Wenn jemand die Bibel Hoffnung für alle liest, ja, schau mal nach bei diesem Text, da steht nichts vom Herzen drin. Es gibt jemanden, der immer bei Hoffnung für alle redet, davon hoffentlich stimmt's. Aber an dieser Stelle muss man echt sagen, das stärkt eure Herzen, ist dort umschrieben mit habt Mut. Das Herz kommt in dieser Übersetzung nicht vor. Das ist die Schwäche mancher Übersetzungen, dass da manches so gedeutet wird. Und deshalb ist mir vom Griechischen her das so unglaublich wichtig und bei Martin Luther in der Übersetzung ist das drin. Stärkt eure Herzen, das ist ein wunderbares Bild, finde ich. Stärkt eure Herzen. Und ich wünsche mir, dass ihr aus diesem Gottesdienst hinausgeht, immer mit dieser Frage, wo ist mein Herz? Und Herr, ich will mein Herz gestärkt wissen von dir. Und ich will, dass mein Herz Vertrauen hat zu dir und Erwartung, dass du einmal kommst, wiederkommst. Und jetzt feiern wir deinen Geburtstag und ich will diesen Geburtstag genießen, dein Kommen auf diese Erde. Und irgendwann wirst du wiederkommen und dann will ich bereit sein und ein gestärktes Herz haben. Herr, hilf mir dabei. Amen. Herr, das ist eine Botschaft, die durch den Schreiber Jakobus an unser Ohr gedrungen ist. Erstens warten, aber dieses Warten soll eine Qualität haben, soll darin bestehen, dass wir unsere Herzen stärken, unsere Erwartungen stärken, unsere Hoffnung stärken und von dir ermutigt werden und das mit hineinnehmen in unser Leben. Herr, sei du da. Und wenn du dann einmal wiederkommst, Herr, dann wollen wir ein gestärktes Herz haben und dich einfach begrüßen und uns freuen über dich. Amen.